mit Heller von Sinnen. Dr. Ecker von Hirschhausen. Oliver Kalkofe. Rüdiger Hoffmann. Und Bernhard Holter. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zur ersten Genial-Daneben-Sendung im neuen Jahr, im Jahr 2009. Nee, acht. Nee, welches Jahr haben wir überhaupt? Ich bin völlig durcheinander. In meinem Alter weiß man das gar nicht mehr.
Da ist man froh über jedes Jahr. Dass
über jedes Jahr.
Ich bin so dankbar, dass ich jetzt...
Was ist denn jetzt los? Feuerwerk.
Der macht auch nicht mehr lange.
Heute ist, ist ja schon eine Weile her, Herr Hoeker. Wie war denn Ihr Silvester?
Es war super.
Ehrlich?
Es gab wie jedes Jahr Fondue. Und was ich ja mache, am nächsten Morgen mir die ganzen Fleischreste rausholen, die dann über Nacht dort drin geköchelt haben. Und legt sie dann unter die Schränke, die wackeln, weil das Ding ist so fest gekocht, dass es wirklich... Murmeln spielen kann man dann auch noch mit den Silberzwiebeln, die man auch verloren hat.
Ich sehe, Sie haben sich fürs neue Jahr nichts vorgenommen. Nichts Gutes.
Ich nehme mir nichts fürs neue Jahr vor. Denn wer sich etwas vornimmt, hat es schon wieder verschoben.
Von wem ist der Satz?
Den habe ich mir selber ausgedacht. Und ich glaube, er ist
deswegen
zu kompliziert.
War der so scheiße.
Deswegen war der so schlecht. Ja.
Das ist total gut.
Also.
Ich wollte nur sagen, dass ich so dankbar bin, dass es endlich 2008 ist. Weil 2007 bei dem Datum, die Datumschreiberei, die 7 hat mich immer so furchtbar aufgehalten.
Warum?
Ja, wegen dem Strich.
7, 2 Silben.
Nee, aber 7 habe ich immer einen Strich gemacht.
Aber
und bei der 8, die fluppt so schön. Die fluppt so. Die fluppt so schön.
Ja, ja, eine Null mit Gürtel. Schön. Rüdiger, alles gut bei dir? Was
ja,
gibt's Neues?
Ja, nee, ich habe auch gehört, wir sind ja jetzt im Jahr 2008.
Ja. Ja.
Und das, nee,
also gefällt dir?
Gefällt mir im Prinzip auch. Also ich muss mich natürlich erstmal.
Sie merken schon, das ist
dran gewöhnen. Aber
also wir sind richtig schnell in diesem Jahr auch.
Und,
aber du wirst dich dran gewöhnen auch an das Jahr. Mal schauen, was das neue Jahr auch für dich bringt.
Ja, also ich denke so, ich werde mal schauen, was das neue Jahr auch für mich bringt.
Aber Rüdiger, wäre es für dich nicht einfacher, dich gleich an 2009 zu gewöhnen?
Ja, jetzt, wo du es sagst, auf jeden Fall.
Man hilft sich, wo man kann, das ist mein Job.
Ja, nee, danke.
Dann kommt es nicht wieder so überraschend.
Ich glaube, für mich wäre es gut, wenn ich mich jetzt schon mal an das Jahr 2009 gewöhnen würde.
So, jetzt reicht es aber.
Ich glaube, ich freue mich jetzt doch auf 2010. Das geht mit dem Datum noch einfacher.
Egal, was gibt's Neues?
Ich bin auch dieses Jahr wieder auf Tour mit meinem Programm Glücksbringer. Und für alle, die keine Karte mehr bekommen, weil es ja schon ausverkauft ist an einigen Orten, gibt es eine DVD, die bereits preisgekrönt wurde. Da freue ich mich sehr drüber.
Prima, haben wir es ausgesehen?
DVD-Champion, beste ihrer Liga.
Ja, Preis für Eckart von Hirschhausen. Das ist wunderbar. Das war
ich
aber
denke, der Wichser
Jahr.
Hat gerade einen Preis
Wichser
bekommen.
Hat auch einen Preis bekommen, ne?
Ich finde das auch eklig, wenn die Leute immer irgendwie so mit so Werbungsscheiße machen. Nur weil, ich meine, wir haben auch einen Preis gekriegt.
So.
Auch für die beste DVD, die
ja,
beste
die beiden
deutsche
werde ich jetzt
DVD.
Und ich finde das einfach, konfiszieren, die gehören mir jetzt.
Das ist sehr peinlich, wenn man
also,
das
Sie so haben es ja gesehen, neues von Wichser auf dem Markt, Glücksbringer auf dem Markt, das ist alles auf dem Markt. Die Menschen werden mit Preise überhäuft, meine Damen und Herren. Also gehen Sie ins Geschäft, kaufen sich die Männer, kaufen sich die DVDs. Und wir fangen jetzt an, damit wir auch im neuen Jahr wieder Geld unter die Menschen bringen. Und ich bin davon überzeugt, dass wir heute viel Geld loswerden werden. Loswerden werden.
Ja, auch im neuen Jahr sprechen wir Deutsch und können es immer noch nicht. Aber scheiß Grammatik. Okay.
Caroline Wellner kommt aus Wien. Caroline, erstmal auf ein gutes neues Jahr, auch für Sie zu Hause, nicht wahr?
Ja. Das ist der Restalkohol.
Ja. Der Rest
zwei Wochen anhält.
Caroline Wellner aus Wien möchte wissen, was ist ein Flüsterkoffer?
Ein Flüsterkoffer ist ein Koffer, in dem eine Flüstertüte drin ist. Eine Flüstertüte ist ja ein Megafon, die nennt man ja auch Flüstertüte. Hallo, bitte rechts ranfahren. Und ein Flüsterkoffer ist der Koffer für die alte Tüte.
Warum soll denn die alte Tüte in einem Koffer sein?
Viele Leute fahren noch in Urlaub und nehmen ihr Megafon mit.
So.
So einfach mal. H.P. Baxter von Scooter zum Beispiel.
Natürlich.
Oder so.
Ja.
Denk ich mal.
Hat der nicht auf Gülschans Hochzeit gesungen?
Ja, das romantische.
Nein,
ja. Der romantische Ausklang.
Genau. Genau.
How much is the fish? Für Gülschan geschrieben.
How much?
Ja, sein neuer. Ja. Wirklich wahr.
Sehr hübsch. Ja.
Flüsterkoffer, ein Begriff aus dem Spendenwesen. Wir kennen das noch von Helmut Kohl, dass der auch mal einen Koffer dabei hatte, über den nicht so geredet wurde. Das war der Flüsterkoffer.
Sehr gut.
Mit Schwarzgeld.
Sehr gut. Sowas? Sehr gut. Könnte das stimmen, Ulrike?
Nein.
Richtig.
Spionage.
Spionage. So,
auch, ja. Moment. Ja. Es gibt sowas wie Bückware und Flüsterkoffer, also auch so Sachen, wo eben Sachen drin sind, die, ja, die nicht legal verkauft werden dürfen. Oder
also
so.
Bückware meinst du jetzt nicht St. Pauli?
Ein Koffer mit Bückware. Ja. So was früher im.
Apropos Bücken, kenne ich als alter Berliner, du wirst das auch kennen,
Hugo, diesen ich deinen Handschuh raus.
Ausdruck, dass ein Koffer stehen lassen auch ein Ausdruck ist für Flatus, also für einen Darmwind. Und ein Flüsterkoffer ist eben einer,
was?
Der.
Pups!
Darmwind! Furz, Herr Walder, Furz!
Ja, ich weiß,
ein Koffer stehen lassen, kennt ihr das nicht?
Ich weiß das schon. Ich wollte nur wissen, sagt man in Medizinerkreisen Darmwinde?
Nein, ja. Flatus, also Flatulenz.
Nee, Flatulenz, ja, aber Darmwind?
Zu meiner Theorie, der Flüsterkoffer ist einer, den man eben, der, weil er so leise daherkommt, erst nicht merkt, aber dann. Und auch dazu gibt es eine interessante Theorie. Es gibt ja immer die Leute, die sagen, laute Pupsen riechen nicht. Das stimmt nicht, die riechen nur woanders, weil die mit mehr Druck sozusagen aus dem Körper heraustreten.
Ja, im Nebenzimmer. Das kann ich bestätigen, das kann ich bestätigen, ja. Ja.
Das ist aber es ist doch so, nur die riechen, die brennen auch. Weil das ist das Metall.
Ich möchte wissen, was ein Flüsterkoffer ist.
Aber das Kind ist noch angebrannt. Aber es wäre doch schön fürs neue Jahr, für die Familien, das mal zu probieren. Also einfach mal mit der Familie hinstellen, mal gucken, wie weit riecht man den Furz. Also wie weit.
Wenn man nicht die Nase ranhält, kann man ja das Feuerzeug verteilen in der Wohnung.
Ich habe eben ein Überraschungsei aufgemacht und da war hier dieses tolle Spionagegerät, wirklich mit 15 cm Maß. Wir können das jetzt ausprobieren, wenn du möchtest. Das ist doch wirklich toll, oder?
Wir haben das
war hier eben.
Ich wollte gerne mal wissen, was ein Flüsterkoffer ist.
Rüdiger. Nee, aber wo er Fürze anzünden sagt, also das haben wir früher auch gerne gemacht, so im Bekanntenkreis.
Was?
So Fürze anzünden.
Ich glaube, ihr habt gerade unbemerkt das Thema gewechselt.
Nee, und ein Kumpel von mir, also der, da ist es auch eben schiefgegangen. Und da, den haben wir aber besucht dann im Krankenhaus auch. Und musste noch rektal ernährt werden auch.
Flambiert halt.
Hatte seinen Humor schon wieder. Also,
ich möchte an dieser Stelle mal erwähnen, dass ich glaube, dass das doch ein sehr männliches Phänomen ist mit dieser Furz.
Was ist ein Flüsterkoffer?
Ja, ja. Ach so. Ja, ich wollte sagen, ein Flüsterkoffer ist ein Fisch.
Bitte?
Ja, das ist ein Fisch.
Der nicht spricht.
Nein, eben anders. Der Fisch an sich spricht ja nicht wirklich laut, wenn die so.
Ist auch schwer unter Wasser.
Eben, aber der Flüsterkoffer ist ein Fisch, der hat so eine Kofferform. Die Rückenflosse hat so die Form eines kleinen Henkelchens, Griffe. Eines Griffes.
Ein tragbarer Fisch.
Mhm. Gibt's
ja. Von
und
Iglo.
Von Scooter.
Ja. Ja, von Scooter.
Und der Fisch, der macht eben auch Geräusche. So. Und das ist der Flüsterkoffer.
Herr Holger.
Falsch.
Ja.
Aber zum Kofferfisch habe ich gelesen, super interessant, weil das ist total spannend, weil der hat eine extrem aquadynamische Form und ist trotzdem als Fisch evolutionär, hat er sich durchgesetzt.
Darf ich das mal kurz demonstrieren, was ein Flüsterkoffer ist? Eine Übung aus der Pantomime.
Ja.
Und in der Pantomime gibt es einen ganz alten Trick, dass man einen Koffer hat und so tut, als wäre der in der Luft und macht dann immer so diesen. Ich habe das früher auf Kindergeburtstagen gemacht. Ich war arm und brauchte das
an.
Geld. Und weil er eben kein Geräusch macht, ist es ein Flüsterkoffer. Genauso wie die Wand eine Flüsterwand ist. Aber eigentlich gar nicht da.
Okay.
Ich meine, es gibt ja einen Pferdeflüsterer, aber gibt es auch einen Kofferflüsterer? Also ist jetzt die Frage.
Der macht
der flüstert Koffern was zu, die nicht aufgehen.
Ja, zum Beispiel.
So, bis sie freiwillig sich öffnen.
Ja, das wäre ein Kofferflüsterer. Ich möchte auch wissen, was ein Flüsterkoffer ist.
Ein Flüsterkoffer ist ein Spezialkoffer. Normalerweise, wenn man Koffer rollt und man kommt über eine unebene so Pflasterstelle, macht es ja. Und der Flüsterkoffer hat Luftreifen. Der ist leise, den hört man nicht beim Rollen.
Der Flüsterkoffer ist ein Begriff aus der Kriminalistik, wo man Menschen, die man entführt hat, versucht beiseite zu bringen. Und der ist so schallgedämpft, dass man nicht hört, dass da einer drin ist.
Jetzt sage ich es euch.
Aber nicht, bevor ich noch Bohrmaschine in den
Jetzt
Raum
Jetzt sage ich es euch endlich. Also,
der Flüsterkoffer macht irgendwas leise, was innen drin ist, richtig?
Es handelt sich um einen Koffer, in dem alles drin ist, was ein professioneller Dolmetscher braucht. Ein Mikro, 15 bis 20 Kopfhörer und ein Akkuladegerät. Wenn so eine mobile Ausrüstung zum Einsatz kommt, stehen den Dolmetschern meist keine schalldichten Kabinen zur Verfügung. Und weil sie dann im Flüsterton übersetzen, heißt dieser Koffer für so eine Ausrüstung Flüsterkoffer. kann man nicht wissen.
Nein. Wir waren nah dran.
Aber ihr wart ganz nah dran. Caroline Wellner aus Wien, 500 Euro für Sie. Gratulation. So, meine Damen und Herren, wir gehen nach Großfahlberg. Das liegt in Niedersachsen. Dort begrüße ich jetzt Bolle, also Herrn Bolle. Also Sebastian Bolle aus Großfahlberg möchte Folgendes wissen. Hört zu. Warum müssen mongolische Nomadenjungen 3 Jahre alt werden, bevor sie ihren ersten Haarschnitt verpasst kriegen? Mongolische Nomadenjungen müssen erst 3 Jahre alt werden, bevor sie ihren ersten Haarschnitt verpasst kriegen. Warum?
Wahrscheinlich, weil sie sich vorher den Arsch abfrieren.
Die rasieren sich hier oben.
So.
Also nein, also normalerweise.
So. Vielleicht werden die Kinder vorher noch von der Mutter so zum Staubwischen benutzt. Mit dem Kopf, so die Kleinen immer.
Die Mongolen. Die Mongolen sind ja bekannt dafür, dass sie ein Reitervolk sind.
Ja.
Und bis 3 Jahre sitzen sie auf dem Pferd und werden an den Haaren festgebunden, festgehalten oder können wieder aufgehoben werden.
An den Sattel
werden.
Gebunden.
Und erst ab 3 Jahre kann man das abmachen, weil dann können sie selber reiten.
Ja.
Finde ich gut.
Schön, herrlich. Ganz prima. Freuen sich auch die Pferde. Sind die auch bekannt für die mongolischen Reiter, die Reiterjungen?
Ja, ja, für
dass die mit den Pferden verknüpft werden, sozusagen.
Ja, aber dass sie erst ab 3. Ach, Herr Ball. Ja. Vielleicht haben die vorher einfach kein Haarwachstum.
Wer?
Die Frage ist, was passiert bei den mongolischen Jungen mit 3 Jahren? Die kommen in die Pubertät, oder was ist das? Bei denen, die sind ja anders. Das ist ja Chinggis Khan und so, ne?
Wenn man das jetzt wüsste, nicht? Wenn man das jetzt wüsste, wäre man
nicht. Das hat nicht irgendwie mit Beschneidungsritualen zu tun.
Aber nicht auf dem Kopf, also ganz. Gibt's auch bei mongolischen Nomadenjungen nicht.
Da ja, also haben, sondern die leider technisch, also dass die irgendwie so einen Aberglauben haben, dass die sagen, dass die Kraft in dem kleinen Krieger besser wächst.
Das hat was mit Aberglauben zu tun, ja.
Ist das vielleicht sowas, dass die traditionell, ist das ja als Nomadenvolk, leben die ja draußen, haben keine Kopfkissen. Und es gibt so eine Tradition, Kopfkissen. Und mit 3 Jahren auf einmal ist dieses Kind erwachsen oder kommt in ein vorerwachsenen Stadium.
Wächst in ein
Kopfkissen. Darf alleine schlafen.
Nicht mit Kopfkissen.
So, und jetzt hören Sie mir doch einmal zu, Herr Walter. Oder haben Sie Angst, dass ich der Lösung nahe
komme? Ja. Oh.
Und ganz
ich weiß noch, ob man das macht, meine Damen und Herren. Da hinten sitzt ein Blümchen. Sie wissen nicht, wovon ich spreche, aber wir.
Eine Eisblume.
Eine Eisblume, ja.
Und auf jeden Fall, die Haare werden symbolhaft in ein Kissen eingenäht.
Machen Sie nochmal wow.
Macht sie das an, oder was? Sie versuchen in Ihrem Alter alles zu kriegen, was nicht bei 3 aus dem Studio rennen muss, oder?
Ja, gut, ja, ja. Also weiter jetzt, wo waren wir?
Ich hab's vergessen, Sie haben mich abgelenkt.
Ich glaube tatsächlich, dass meine sehr geschätzte Kollegin auf dem richtigen Weg war, nämlich dass Haare immer schon Männlichkeit, also wenn es um die Jungen geht, so eine Form von ungebrochener Kraft, deswegen diese ganzen Geschichten mit Samson und Haare abschneiden und so weiter und so fort. Und es könnte sein, dass eben dann mit 3, wenn die Jungen anfangen zu laufen, das ist ja, also spätestens mit 3 sollte man so weit sein, sollte man mal zu einem mongolischen Kinderneurologen gehen. Aber... Tatsächlich, dass sie bis dahin, es gibt ja viele afrikanische Völker, die ihre Kinder zum Beispiel bis 3 gar nicht taufen, weil das der entscheidende Moment ist, wo das Kind überhaupt gezeigt hat, dass es überlebensfähig ist. Und dann erst gibt man dem Kind einen Namen, dann wird es Teil der Gesellschaft, weil bis dahin eben die Kindersterblichkeit in den Naturvölkern so hoch war.
Ja. Lohnt sich das gar nicht. Naja, vielleicht verlieren ja auch mongolische Nomadenkinder mit 3 ihre Haare. Das kommt ja in Deutschland auch vor. Also das ist ja nicht nur in der Mongolei.
Prinzipiell, ich übergehe das jetzt einfach mal so, weil ich es gemein finde, wie Sie da auf dem Herrn Hoffmann herumhacken. Oder?
Das ist alles, also das ist ja freiwillig bei mir. Wenn ich das wachsen lassen würde, dann wäre hier, das wäre ja...
So Rüdiger, im Computerzeitalter kann man noch stolz sein auf so eine große Festplatte.
Ja, ja.
Idee. Also jetzt. Bei den Mongolen ist das Paarungsverhalten leicht anders organisiert als bei uns. Da weiß man nicht genau, wer der Vater ist. So, und jetzt wartet man bis 3 Jahre, weil dann kann man auch an den Haaren, an den Locken, an der Haarfarbe, an der Form, dann ist das Kind vollends entwickelt und dann geht man so rum. Ne, 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 ja, so abschneiden. Und dann weiß, dann kann man genauer zuordnen, wer der Vater ist.
Also Sie hatten ja schon gesagt, das hat was mit Aberglauben zu tun.
Das hat was mit Aberglauben
zu tun. Also warum geht es darum, dass die erst mal 3 Jahre wachsen müssen oder dass sie im Alter von 3 Jahren eben abgeschnitten werden? Also?
Was zum Beispiel auch bei dem Schädel des Kindes auffällig ist, sind die Fontanellen. Das sind die Öffnungen, wo wir vorn und hinten sagen, verschieben. Nein. der Schädel um... aus dem Geburtskanal heil herauszukommen, kann sich leicht verschieben. Und erst im Alter von 3 Jahren ist das komplett verwachsen. Und es könnte sein, dass die Mongolen eine Form von Aberglauben pflegen, der damit sozusagen eine höhere Verbindung oder etwas assoziiert. Und wenn die Fontanelle verwachsen ist, dann erst wird das Kind sozusagen geschoren.
Haben die Fontanellen eigentlich was mit den Dardanellen zu tun? Nein.
Nein, nur assoziativ.
Gut. Ich gebe Rüdiger das noch eine Chance, auch der Lösung nahe zu kommen. Und dann werde ich euch die richtige Antwort sagen.
Mit Genghis Khan hat es auch nichts zu tun. Doch.
Doch?
Nein.
So.
Nein.
Karl okay, Siegel.
Mit irgendeinem
auch
bösen
Geist. Ich
glaube, es hat was mit einem bösen Geist zu tun.
Ja.
Ja. Ja. Und zwar in den ersten 3 Jahren lassen
richtig
die Haare, aber nur bei den Jungs. Die Mädchen werden früher, die kriegen früher die Haare geschnitten. Oder
kriegen wie? Eine Dauerwelle mit einem Jahr.
So, dass die, es herrscht der Glaube vor, dass in den ersten 3 Jahren der böse Geist, eine Art
Urin
oder was auch immer, in den Haaren hinausgetrieben wird. Die werden symbolhaft abgeschnitten,
werden dann beerdigt.
Auf alle Fälle. Schützen die oder ist der da drin?
Wer ist wo drin?
Der böse Geist in den Haaren. Ist er da drin oder schützt er vor den...
Weder noch.
Ja. Ja, vielleicht kann man den abschrecken mit einer scheiß Frisur.
Ja.
Wenn man irgendwie... Dann kommt kein böser Geist ins Haus.
Rüdiger Sachs
aussieht.
Also Haare haben ja immer irgendwas Magisches. Deswegen lassen sich so Gurus ja auch den Bart ganz lang wachsen und die Haare... Und ich denke, das geht so in die Richtung.
Harry Potter.
Die Frage ist, wird vielleicht... Die Frage ist... Vielleicht noch eine Idee. Wird dann mit den abgeschnittenen Haaren, werden die vielleicht in einem Mörser gestampft oder in einer Suppe gekocht? Ja, kann doch sein, dass mit den abgeschnittenen Haaren dann ein Trank oder ein Trunk, heißt es Trunk? Ja. Ein Trunk hergestellt wird?
Also ich werde es euch sagen. Also, etwas ist unter den mongolischen Nomadenvölkern sehr verbreitet, und zwar die Kindersterblichkeit.
Das hab ist gesagt?
So. Ja. Richtig. Aber die Mongolen erklären sich das so, dass da böse Geister am Werk sind. Die holen sich die Kinder, und zwar die Kinder in der Welt der Geister zurück. Also glauben die Mongolen. Und damit das aber klappt, müssen die Geister die Kinder aber eindeutig als Junge oder als Mädchen erkennen können. Und deshalb greifen die Eltern zu einem Trick. Sie lassen dem Nachwuchs die ersten 3 Lebensjahre Haare wachsen. Der böse Geist kann also nicht sehen, hat er jetzt einen Jungen oder ein Mädchen vor sich. Mit 3 Jahren sind die Kids dann nach dem Glauben der Mongolen stark genug, um den bösen Geistern zu widerstehen. Und so kommt es, dass die Jungs dann im Alter von 3 Jahren zum ersten Mal die Haare geschnitten
kriegen. Moment, das heißt, man geht aber dann schon davon aus als Mongole, dass der Geist lieber keinen als ein Mädchen nimmt.
Ja, die gehen davon aus, der Geist muss wissen, wen er holt.
Also so richtig gehen einfach davon aus, der Geist ist nicht nur böse, sondern auch sehr blöd.
Ja, so richtig clever sind die nicht.
Durchwegs kompletter
Geist. Also ich habe mit 3 schon gewusst, was Junge und Mädchen ist. Also ja.
Aber die Geister, die wissen was nicht. Also das glauben die, und deswegen ist es so. Und deswegen kriegt Herr Bolle aus Groß-Fahlberg jetzt 500 Euro. Gratulation, Herr Bolle. Die Geister. Ja, meine Damen und Herren, wenn Sie auch in diesem Jahr viele schöne Fragen zu Hause haben und nicht wissen, wohin damit, schicken Sie uns die doch einfach. Genial daneben 50 616 Köln. Sie können auch einfach nur anrufen 01378 1120, oder Sie schicken uns eine E-Mail, fragen@genialdaneben.de. Und auch im neuen Jahr, in diesem neuen Jahr, haben wir natürlich immer eine Frage aus dem Publikum, die wir vor der Sendung hier einsammeln. Und heute trifft es die an Andreas Weiß aus Kenn. Wo sitzt er denn? Andreas? Dort. Da ist der Andreas. Herzlich willkommen. Frohes neues Jahr. Drücke Ihnen alle Daumen. Es geht um 500 Euro. Andreas möchte wissen, was ist ein Hutgespräch? Oh, ist aber doll jetzt. Ja.
Nicht ein Hutgespräch.
Ein Hutgespräch.
Ein Phänomen in der Flora. Es gibt ja den Fingerhut.
Den sprechenden Fingerhut?
Digital.
Oder einfach der Fingerhut. Das sind so Fingerhüte, die sich vielleicht so ineinander verschlungen haben. Und es aussieht, als würden die kleinen Fingerhütchen miteinander kommunizieren.
Also sind wir in der Pflanzenwelt.
Ja, Pflanzen.
Das ist falsch.
Richtig. Wir sind in der Psychologie.
Ja.
Denn Hut ist eine Abkürzung.
Ah, und heißt?
Heute ununterbrochen tiefgehend.
Oh, oh, oh.
Sind wir bei...
So wie Poggen, so problemorientiertes Gruppengespräch. Ist das die Richtung?
Sind wir vielleicht bei jüdischen Mitbürgern, die ja doch...
Wegen der Hüte meinen Sie jetzt?
Ja, der orthodoxe Jude an sich trägt doch gerne einen Hut. Und vielleicht ist das eine Versammlung von Rabbinern oder eben
von wichtigen
Weisen,
Menschen, also
wichtigen
Weil früher war ja der Hut, ne, da trug man ja Hut und wichtige Leute trugen einen Hut. Der Bürgermeister hat den Bürgermeisterhut.
Ja. Oder es könnte
Oberschlumpf hat einen roten.
Es könnte auch bei anderen Religionen sein, also auch bei Christen durch, also Kardinäle oder also irgendwelche Würdenträger besprechen etwas Wichtiges und müssen dazu ihre Hüte.
Könnte sein.
Könnte auch mit Karneval zu tun haben.
Mit Karneval? Ja. Zum Beispiel?
Wie? Ja, so eine Büttenrede ist ja auch ein Hutgespräch.
Natürlich. Ja. Aber was machst du, wenn der jetzt keinen Hut auf hat?
Da wäre es kein Hutgespräch und im Prinzip auch ja, eine Büttenrede. Weiß ich nicht, aber ich wollte halt auch mal was sagen.
Ein Hutgespräch. Also wie wär's? Nehmen wir mal erstmal den.
Ist gut, dass der Rüdiger sich so einbringt.
Ja, fand ich auch, aber.
Ich hätte 5 Vorschläge. Genau genommen habe ich. Genau
wie viel?
Genommen, 5. Genau genommen habe ich 2 im Kopf, aber mir würden noch 3 einfallen, wenn ich
kann. Kann
man
in der Zeit eine Werbung machen?
Ja. Wir sind gleich wieder für
Rüdiger. Super Möglichkeit.
Ich auch noch eine CD. Also.
Erstens.
Die kannst du ja
erstens,
Sex oder Liebe.
Hutgespräch ist ein Gespräch, was auf der Straße stattfindet. Gut, zweitens. Ich bin beim Fingerhut und zwar beim Nähen.
Wie sieht es denn mit dem dritten aus?
Ich brauchte schon die Zeit mit den anderen Erklärungen, um mir 3 neue
ist
Sachen...
Ist das vierte denn schon da?
Das vierte wäre...
Mir platzt gleich die Hutschnur. Hut. Vielleicht hat damit was zu tun.
Hutgespräch.
Sei auf der Hut.
Zum Beispiel.
Pizzahut.
Ja, das waren sie, danke.
Kommt das vielleicht trotzdem noch aus dem Mittelalter? Weil man sagt doch auch, Leute unter einen Hut bringen, ne? Ja. Sagt man doch, damit Leute sich auf etwas einigen.
Unter einer Decke.
Also ist das ein älterer sprachlicher Begriff in einer Dorfgemeinschaft, um rivalisierende Bauern oder was miteinander, dass sie kommunizieren? Ist das ein Hutgespräch?
Nein, das ist es nicht, aber es ist schon
es
etwas
ist die
älter
Frühform
in der Tat.
Eines
Tat.
Und es hat auch etwas damit zu tun, dass man Leute unter einen Hut bringt? Also, dass Menschen miteinander kommunizieren?
Ja,
die sind,
damit hat es was zu tun.
Die vielleicht vorher verfeindet
nein,
sind oder
nein,
nicht?
Nein.
Aber man fragt zum Beispiel,
ist etwas älter, gibt es aber heute trotzdem.
Aber es ist eine Art Versammlung und es wird etwas, es muss etwas dabei herauskommen bei
nein.
diesen
Familien.
Nein. Also aber es ist ein Palaver.
Ich bin bei der Familienplanung. Wenn man fragt, nimmst du die Pille, es ist ein Verhütungsgespräch. Und bevor es die Pille gab, gab es das Hutgespräch, wo man sagte, pass auf, sei auf der Hut.
Irgendwie setz dir den Zylinder auf.
Ganz kurz nur in der Zimmermannszunft, weil die zeichnen sich doch auch durch ihre Kluft aus und da gehört obligatorisch der schwarze Hut dazu. Hat es also etwas mit Zünften zu tun, wenn 2 Wandergesellen, der eine ist Dachdecker, der andere ist Schmied und die treffen sich auf der Pfalz und sprechen miteinander? Nein.
Aber ich kann Ihnen eine kleine Hilfe geben. Ich glaube, dass, also ich auf jeden Fall, ich glaube, dass auch Sie und vielleicht auch der ein oder andere hier bei so einem Hutgespräch doch schon mal ganz gern dabei wäre.
Dabei wären.
Ja.
Das heißt, wir waren noch nicht dabei.
Ich weiß nicht, ob Sie schon mal dabei waren. Ich nicht. Keine Ahnung. Aber ich glaube, Sie auch.
Wenn Sie
dabei gewesen wären, dann wüssten Sie, was es ist.
Ja,
Sie haben da, waren noch nie dabei. Dann hat das was mit Sex zu tun.
Ja,
das glaube ich nicht. Er hat ja gesagt, wir alle. Es bezieht sich also nicht auf lesbische Mädchen.
Muss ja was Schönes sein, wenn wir...
Gibt es dabei Alkohol?
Ja.
Ja, gut. So, da sind wir doch dann schon einen Schritt weiter.
Burschenschaften haben ja nicht nur sehr
da
schön...
Da will niemand dabei sein, Herr Hohecker. Das kann es nicht sein.
Nein, das kann
ein
es
Hutgespräch
nicht.
Ist der verzweifelte Versuch, durch Zufuhr von alkoholischen Getränken seinen eigenen IQ auf den eines Hutes zu bringen. Und es ist erstaunlich, wie vielen Menschen das gelingt.
Wie viel IQ hat denn ein Hut?
Knapp über Knäckebrot.
Okay.
Hutgespräch. Wir wären gerne dabei. Warum sollen wir gerne dabei sein?
Ich weiß es nicht, aber ich könnte es mir vorstellen.
Aus reiner Neugierde.
Ich könnte es mir vorstellen. Ja, nicht nur.
Ist das so der letzte Tratsch unter der Garderobe, wenn man sich den Hut nimmt und noch schnell sagt, hast du gesehen, was die für ein scheiß Kleid anhatte? Und neben seinem Job ist auch scheiße. Ich bin jetzt weg. Tschö, war schön.
Also ich glaube... Hut nehmen. Achso, so eine Art...
Entlassungsgespräch.
Da will man aber nicht dabei sein.
Hut nehmen.
Da will man dabei sein?
Doch, ja, vielleicht werden andere
entlassen. Man will zuhören, wenn andere entlassen werden.
Also ich glaube, ich werde es euch mal sagen. Ihr seid ziemlich weit entfernt und Andreas wird gleich das Geld bekommen. Also, Hutgespräche finden in Schnapsbrennereien statt. Früher wurde das Schnapsbrennen gerne mit der Zubereitung eines gemeinschaftlichen Essens verbunden. Während des Brennens wurde Rind- oder Schweinefleisch in den Kessel gelegt, das man in den Traubenresten der sogenannten Maische garen ließ, also das Fleisch. Und nach 2 bis 3 Stunden war nicht nur der Schnaps fertig, sondern auch das Abendessen. Und gerade in der Winterzeit waren die Schnapsbrennereien ein beliebter Treffpunkt. Viele Leute aus dem Dorf kamen. Es wurde nicht nur viel getrunken, sondern auch viel geredet. Und weil der Deckel des Brennkessels, unter dem man den Braten garte, wie ein Hut aussah, sprach man von Hutgespräch. Gibt es heute noch in vielen Schnapsbrennereien, die solche Hutgespräche als ganz besondere Events verkaufen. Also man kann das kaufen und dann kann man dazugucken, wie der Braten da, und dann kann man sich tierisch...
Kann man sich mit dem Schnitzel reden. Besaufen.
Und Röckerchen sucht dann am nächsten Tag wieder die alten Fleischreste raus und schiebt sie bei sich unter den Schrank.
So ist es, genau. Andreas Weiß, 500 Euro für Sie, Gratulation. Bitte schön.
Ich möchte meiner ärztlichen Pflicht nachkommen. Bei allem, was Sie trinken, denken Sie an die alte Erfahrung, die Leber wächst mit Ihren Aufgaben.
Die Leber wächst mit ihren Aufgaben.
Ja,
das sehr
ist
schön.
Das ist mir wichtig gewesen, weil...
Ich glaube, meine Leber ist erwachsen.
Meine hat schon alles gesehen.
Aus dem Gröbsten.
Ich habe keine mehr. Nein, das ist natürlich Quatsch. So, jetzt gehen wir mal nach Northeim in Niedersachsen.
Aber ich wollte Sie ganz aufmerksam nur fragen, haben Sie selber Wasser? Sonst würde ich Ihnen durchaus was von meinem mal abgeben.
Bitte, weil ich bekomme es. Serpel bringt mir
aber weil Serpel musste doch gerade das Geld überreichen. Ich würde
ja, aber Serpel kommt ja
jetzt gleich. Jetzt kannst du ein neues Wasser kaufen.
Bitte gerne.
Ich wollte einfach mal aufmerksam sein.
Das ist überhaupt kein Problem.
Sehr hübsch, Holz. Erkennen Sie sich nicht.
Ist das denn nicht lieb von mir?
Ich habe auch einen Käseigel dabei, den stelle ich gleich in die Mitte.
Vielen Dank, danke.
Sehr gerne.
Das ist
schau, dann kann ich mich hier beim Rüdiger auch. Weil die Serpel war doch jetzt auch mit zwei Aufgaben, hätte sie doch schlecht. Ne? Wir können das doch auch rausschneiden.
Sehr gut. Nein, wir schneiden das gar nicht raus. Das lassen wir schön drin. So, jetzt kommen wir zur nächsten Frage. Alexander Fritz wohnt in Northeim in Niedersachsen. Und Alexander Fritz möchte wissen, was ist eine Änderungswolke?
Eine Änderungswolke, das ist eine neue Steuerreform. Es ist ein riesiger Wurst. Wurst ist was völlig anderes. Ein riesiger Wurst, völlig undurchschaubarer.
Ein riesiger Wurst?
Oder
ein
Wust.
Wust.
Von Veränderungen.
Ja, das wäre aber ein Änderungswust.
Ich will mal Wolke. Wissen,
was... Bitte?
Weil es ist wie eine Wolke, weil es über einen herüberkommt. Es gewittert manchmal sogar. Ganze Paragraphenstücke fallen runter, schlagen Löcher in die Dache, in die Dächer
von... In die Dache.
Ich glaube, es kommt nicht aus der Juristerei.
Wir haben hier eine Wortmeldung.
Das ist soweit Quatsch. Ja.
Also ich habe festgestellt, also bis jetzt ist ja noch nichts erraten worden. Und also ich habe mir vorgenommen, also bei dieser Frage, dass ich die auf jeden Fall erraten wollte.
Bitte.
Aber ihr könnt jetzt gerne auch weitermachen.
Wir halten uns mal einfach raus.
Na, dann Rüdiger.
Also Änderungswolke,
also glaube,
Meteorologie.
Meteorologie, genau. Eine Wolke, die anzeigt, dass sich das Wetter ändert. Also von Cirrus zu Zimbuluswolke zum Beispiel.
Von wem? Von Cirrus zu Zimbuluswolke?
Ja, das sind Begriffe, die ich mir gerade ausgedacht habe. Aber ich glaube, die heißen tatsächlich so. Man guckt doch an den Himmel und sieht, da ist eine Änderungswolke. Ja. Besser mal das Heu einfahren.
Mir scheint das nur etwas zu naheliegend zu sein.
Das deswegen scheint mir auch.
Gehe ich ganz kurz in eine Änderungsschneiderei. Und wenn man jetzt zum Beispiel...
Wenn es da drin regnet.
Nein, ich dachte jetzt an meine Kindheit, wo meine Mama selig mir ja auch immer den Saum so abgepfft mit so einem Gerät. Und das Gerät, das hat durchaus so kleine Staubwolken gemacht. Also könnte das ein Begriff aus einer Schneiderei sein, wenn man einen Saum verändert, ja?
Dann würde praktisch diese Gerät Änderungswolke heißen.
Nee, das, was das Gerät macht...
Wie heißt denn das
Wolken.
Gerät wirklich?
Wenn ich das wüsste, Herr Walder.
Wenn Sie das
ich nenne
wissen.
Das seit 48 Jahren.
Wenn Sie das wüssten, Frau von Sinn, wenn Sie das wüssten.
Wäre die Frage auch nicht beantwortet.
Nein, in keinster Weise.
Ich nehme an, das ist ein Begriff aus der Wahrscheinlichkeitsrechnung, in der man Punkte auf einem Koordinatensystem aufträgt. Und die bilden ja dann eine Wolke. Eine
richtig schöne Wolke.
Das finde ich gut.
Und ich glaube, es kommt irgendwie aus dem Bereich
Statistik. Das finde ich gut.
Stochastik oder
das finde ich gut.
Wenn Elektronen. So, Elektronen genau. Bilden auch immer solche Wolken. Man weiß ja nie genau, wo ein Elektron ist nach der Heisenbergschen Relation.
So Punkte irgendwie. Punkte verdichten sich auf einer Statistik und das ist eine Änderungswolke, dass sich danach eine Stimmung im Volk oder so ändert. Ja?
Könnte das stimmen?
Könnte, finde ich auch sehr, klingt total, aber ist falsch.
Ist richtig.
Aber ich glaube,
eine Änderungswolke.
Es hat wieder was mit diesem Thema zu tun, also das ist mir auch unangenehm, aber...
Lass es raus.
Ja, also... nee, wenn jemand halt...
Sag's einfach.
Blähungen hat und man... die anzündet, dann verändert sich diese Wolke.
Wie schön, dass wir wieder bei dem Thema sind. Rüdiger,
tut mir leid,
ganz kurz, du wolltest doch gerne diese Frage lösen. Ja. Sag doch einfach mal für Spaß, eine Änderungswolke ist ein Schmetterling.
Ja, also...
Versuch's einfach mal, nur für mich.
Eine Änderungswolke ist ein Schmetterling.
Wenn das jetzt stimmt, dann will ich den zu Hause, dann will ich den zu Hause haben. Hier, flapp.
Falsch.
Änderungswolke. Zwei Vorschläge. Einmal, wir sind bei Bienen oder bei Ameisen, also im Insektenbereich. Sowohl als auch. Es handelt sich nämlich um die Wolke von Bienen oder halt Ameisen, die halt auf einmal ausschwärmen, weil sie etwas verändert hat. Die Königin verlässt das Reich.
Aber Bienen können doch fliegen und Ameisen können doch in seltensten Fällen fliegen.
Ja, aber genau dieser seltene Fall ist es, um den es sich hier dreht, Herr Balder.
Wieso jetzt?
Und am Anfang des Satzes wollten Sie doch sagen, dass Ameisen gar nicht fliegen können. Und es ist Ihnen zwischendrin eingefallen, dass Sie nämlich doch flügge werden, wenn nämlich die Männer endlich mal an die Ameisenkönigin ran wollen. Dann kriegen Sie diese weißen Dinge auf dem Rücken und dann geht's ab und dann haben Sie Spaß. Das ist mal ein Männerabend.
Stell noch das Pollenflug hinterher.
Da bin ich, bei Zeit bin ich bei einem Vulkan und guckt so einen Vulkan an und die Änderungswolke ist so ein kleines.
Das ist gut. Nee, was? Das ist gut.
So ein kleines. Das ist so eine kleine Wolke, die kommt so raus.
Wie macht die?
Und eine Dreiviertelstunde später macht sie dann.
Änderungswolke, das finde ich gut.
Was hat der Mann?
Ich weiß es nicht. Aber ich möchte es nicht haben.
Ich auch nicht. Nein,
aber es schmeckt gut.
Ich hoffe, es nicht ansteckt.
Ich glaube, es ist ein Begriff aus der Psychotherapie, wo es ja auch immer darum geht, Gefühle rauszulassen und zum Beispiel auch zu weinen. Und das hat sich inzwischen auch in der Meteorologie rumgesprochen. Man versucht einer Wolke zuzureden, dass sie einfach mal ihre Trauer zulässt und einfach mal das Wasser fließen lässt. Und
dann, der Wolke versucht mal zuzureden.
Ja, die braucht den Änderungswillen und dann regnet es.
Den Zuspruch.
Und danach geht es einem besser wie nach dem Gewitter.
Aha.
Ich denke, die Änderungswolke ist ein Phänomen bzw. ein Begriff unter Comiczeichnern. Denn wenn du Comicfiguren zeichnest und die werden sauer und wütend, dann kriegen die immer so dunkle Wolken über der Hirse. Und dann ändert sich ihre Stimmung. Das nennt also der Comiczeichner eine Änderungswolke, wenn sich die Stimmung des Protagonisten verdüstert.
Oder ist diese Wolke, die klassisch Menschen, die ihr Geschlecht verändert haben, so vor sich hin sprühen, weil die irgendwie ihr Geruchsempfinden für Parfum völlig unterschätzen.
Ist die Änderungswolke, kommt das vielleicht aus der Raumausstattung, wenn man etwas verändert in der Wohnung und man räumt so ein Regal ab, so...
So, also ich glaube, ich werde es euch mal...
Pollenflug hatten Sie eben auch geflissentlich ignoriert, ne?
Nein, und Wetter Pollenflug, ist völlig... Ist das schon gesagt worden, Pollenflug?
Ja, das hatte ich eben reingeworfen nach dem Vulkan.
Aber nicht zu mir.
Gut, dann sage ich nochmal Pollenflug.
Sie hat zuerst gesagt.
Ja, dann sage ich, das ist falsch. Pollenflug?
Falsch.
Was meinen Sie, Eureka? Falsch, richtig. So, weiter. Schön, dass es immer wieder neu ist hier.
Also, ich werde es euch sagen. Also, eine Änderungswolke. Es gibt ja technische Zeichnungen, wie wir alle wissen. Und technische Zeichnungen werden heutzutage verstärkt am PC gemacht, also am Computer. Und dafür gibt es spezielle Zeichenprogramme, wie man sich vorstellen kann. Und die enthalten eine Funktion, mit der man Stellen markieren kann, an denen noch etwas geändert werden muss. Wenn so ein Architekt da zum Beispiel rummalt. Und das sieht dann so aus. Dieses Teil und diese Markierung hier hat die Form einer Wolke, weil sie anzeigt, dass hier noch was verändert werden soll. Und
das
der Architekt
Haus soll keine Ecke haben zum Beispiel.
Bitte?
Das Haus, keine Ecke, keine das Haus soll für Anthroposophen bewohnbar sein und keinen rechten Winkel aufweisen.
Zum Beispiel das. Also da sagt dann jetzt der Architekt, das ist eine Änderungswolke. Das hätte man aber wissen können, glaube ich.
Ja, ich war ja mit Comiczeichnern schon voll vorne.
Ich finde auch.
Das fast, fehlt nur die Sprache oben.
Architekten und Comiczeichner kommen.
Ne? Ist ja fast das Gleiche.
Genau.
Auf jeden Fall Alexander Fritz aus Nordheim, 500 Euro für Sie. Gratulation. Sehr gut. Also, Andreas Kroschel wohnt in München. Und Andreas Kroschel hat folgende Frage. Warum ist bei einer Verkehrsampel im Staat New York das grüne Licht oben und das rote unten?
Haben die vielleicht auch so eine Schwebebahn und die steht nur auf dem Kopf und der Fahrer ist...
Das ist für die Australier, die zu Besuch sind.
Kleine Information, die Ampel hängt über einer Kreuzung in Syracuse, das ist eine Stadt im amerikanischen Bundesstaat New York. Eine ganz normale Ampel, bis auf die Tatsache, dass da grün oben ist und rot unten.
Vielleicht. Das ist ein Ausdruck von Widerstand, von Freiheit, von Demokratie. Denn aus Washington kam der Befehl, alle Ampeln rot nach oben. Aber dieses kleine Kaff im Staat New York, Hauptstadt Albany, die... ich wusste nicht, wie ich sonst unterbringen sollte. Und die haben gesagt, nein, wir wehren uns.
Wir widersetzen uns den Anweisungen von denen da oben. Nein, bei uns ist grün oben.
Ich glaube, das ist Teil eines Integrationsprogramms für farbenblinde Elektrotechniker. Die versuchen, in Syrakus ein Modellprojekt zu machen, dass das nicht so schlimm ist, wenn mal Rot und Grün verwechselt werden.
Ich war auch vor einer Augenklinik. Es gibt doch diese Rot-Grün-Schwäche.
Genau.
Das ist eine Testampel.
Und da ich finde dein graues Kostüm wunderbar.
Das ist eine Testampel. Wer da dann losfährt, also bei Rot, der ist farbenblind. Dass man das einfach rauskriegen kann.
Und das hört man auch.
Also
das,
hinterher, sofort.
Und dann ist eventuell sofort nur noch mal ganz kurz fragen, ob das rote Signal, was ja unten ist, dennoch Stopp heißt und das grüne dennoch heißt, ihr dürft fahren? Oder ist das auch vom Signal umgekehrt?
Ist das vielleicht
grünes Fahren, rotes Stopp, es hängt nur andersrum.
Ist das vielleicht für Flugzeuge?
Ist da die...
So, und wenn rot ist...
Was?
Für tief.
Ja, weil das ist ja für ein Flugzeug von oben, wenn der so runterguckt, ist ja für ihn auch Rot weiter oben als das Grün. Also im
ist das für die berittene Polizei?
Warum?
Ja, weil die da oben sitzen und dann können die das besser sehen, wenn das da...
Ist das vielleicht, dass da einfach die Lichtverhältnisse anders sind? Also, dass es dadurch anders aussieht? Also, nur durch die Einstrahlung des Lichtes auf dieser Ampel.
Wirkt dort grün wie rot, oder was?
Genau. Ja? Das ist so irgendwie, weil da irgendeine Werbe... die haben ja diese riesigen Coca-Cola, sonst was, Dinger, die irgendwie alles zustrahlen.
Zum also, ich lasse es so auch nicht gelten, weil es ist komplett verkehrt.
Der war neu!
Aber war das gesehen?
Ja, ich lasse es so.
Ich hatte eine Sekunde Hoffnung.
Wenn Hinterlist quietschen würde, müsste er bald den ganzen Tag mit dem Ölkännchen rumlaufen. Aber wir jetzt im neuen Jahr besonders. Also ist unfassbar.
Nein, gar nicht. Ja, gar nicht.
Das hat sehr weh getan. Ich glaube dir das.
Ich helfe euch. Wo ich kann, aber in meinem Alter kann man halt nicht mehr so. Nee.
Ich meine, bei so einer Ampel, wenn das Rot unten ist, dann ist es ja auch mehr rot, als wenn, ne, weil das Rot ist ja...
Rotlicht, bitte.
Ist ja näher, ja, und wenn die Leute irgendwie so romantischer, also bei uns in Paderborn zum Beispiel ist das auch so. Nein, also...
Wenn man unter der Ampel steht, muss man sich küssen.
Nein, aber wenn man da mal Romantik haben will, dann geht man halt raus und wartet, bis die Ampel auf Rot springt und dann...
Das ist ja alles unfassbar.
Aber es geht um den Verkehr. Die Frage ist, geht es um den normalen Verkehr oder wird damit ein besonderer Verkehr geregelt?
Welcher denn?
Der Fußgängerverkehr.
Der Schiffsverkehr. In der Stadt.
Ja.
Der Taxiverkehr?
Wer hat denn angefangen mit so bescheuerten Fragen, Herr Walder?
Fahrrad. Das ist eine andere Art. Es geht nicht um Autos. Es geht um andere Verkehrsmittel.
Geschlechtsverkehr.
Richtig, Herr Walder?
Also hat es mit einem Gebäude zu tun? Ich fand von Herrn Kalkofe das eben nicht schlecht. Mit einem Gebäude zu tun, mit einer gewissen Farblichkeit. Greenwich Village, was auch immer. Ich war irgendwie...
Ich sag's euch jetzt. Ich zeige euch erstmal die Ampel. So sieht sie aus.
Total verrückt.
So hängt sie immer noch.
Aber das Bild ist falsch rum.
Nein, das Bild ist richtig rum. So, also.
Achso, und die Frage geht ja.
Die Kreuzung, an der die Ampel hängt, war einer der ersten, an denen vor über 80 Jahren Verkehrsampeln installiert wurden. Damals zerstörten die Bewohner dieser Gegend die Ampelanlage so lange, bis das grüne Licht nach oben kam und das rote Licht nach unten. Warum? Hintergrund, die Ampel hängt im irischen Viertel vom Syracuse. Und wenn die Iren damals rot sahen, dann sahen sie rot. Rot stand für die Engländer. Rote Busse, rote Briefkästen, rote Telefonzellen, rote Militäruniformen. Und dieses Rot sollte nicht über dem Grün stehen, was bekanntlich die Nationalfarbe der Iren ist. Also wurde die Ampel einfach andersrum gehängt und noch heute hängt sie so.
Ist das denn in Irland auch so? Haben die
Iren haben gar kein Rot.
In Irland auch ihre Ampeln so?
Das weiß ich nicht. Ich könnte mir
alle
nur vorstellen,
drei Farben grün,
dass man sich da mittlerweile dran gewöhnt hat. Aber die Iren waren da wirklich ziemlich sauer und... Die haben die Ampel damals umgehängt und so hängt sie heute noch. Und das ist in Syrakus.
Eine schöne Geschichte.
Ja. Andreas Kroschel aus München, 500 Euro. Sehr gut.
Wahrscheinlich haben dann alle Kollegen in Chinatown haben oben das Geld. Ein Traum.
Aber auch nur so ganz so einen schmalen Streifen.
Jeder Jäger ist anders.
Ist doch schön, ist doch wunderbar. Ich finde das gut. So, ein bisschen Zeit haben wir noch. Klaus Hilger wohnt in Künzell, das liegt in Hessen. Und Klaus Hilger möchte wissen, was ist das sogenannte Haushaltsgen?
Haushaltsgen.
Das Haushaltsgen.
Das kommt auf dem gleichen Chromosom vor, wie das zum Kühlschrank gehen. Und führt dazu, dass die Haushaltskasse ständig leer ist.
Also, Haushaltsgen.
Haben das Bienen?
Nein, es gibt tatsächlich die Thrifty-Gene-Hypothese, dass der Körper versucht, Dinge, die kostbar sind, bei sich zu behalten und damit gut hauszuhalten. Zum Beispiel gibt es die Leute, die durch Salz Hochdruck kriegen, Bluthochdruck. Und das sorgt zum Beispiel an diesen Thrifty-Genes. Das heißt, es sind die Gene, die das Salz, was früher in der Wüste kostbar war, bei sich behalten. Sowas?
Ist mir schon wieder alles zu speziell.
Ist das Haushaltsgen dazu da, dass man beim Wasser lassen nicht die wichtigen Mineralien
nicht des hinfällt. Körpers mit
nicht ausrutschen mit dem Kopf gegen die Fliesen.
Ich kann nur nicht arbeiten.
Ich hab's geschafft, ich bin nicht hingefallen.
Also hat's was mit dem Darm, es hat was mit dem Darmtrakt zu tun.
Es nein, ist nein, dafür, nein, es ist ganz grundsätzlich, der Körper
muss
sammelt
nicht,
etwas
muss kann, muss aber auch nicht. Es ist,
also es geht darum, dass
allgemein
der Körper bestimmte Nährstoffe verwerten kann und nicht ausscheidet.
Ganz kurz, hat jemand von Ihnen eins dabei? Dann könnten wir dem Herrn Baller das...
Kommt das auch alles, bei CSI New York
mit
vor?
Mit der Atmung zu tun, Kohlenmonoxidatmung.
Ich würde sagen, das Haushaltsgen ist das X-Chromosom, weil Frauen tendenziell besser im Haushalt sich machen als im Haushalt.
Ja, das ist von Hirschhausen. Watch your words.
Du warst lange mit Eva Herrmann zusammen, ne?
Ja, ich nehme das in aller Form zurück.
Aber, ist das vielleicht ein Buchtitel?
Ein was?
Ein Buchtitel?
Das ist weder ein Buchtitel noch der neue Satz.
Sie möchten es allgemeiner haben. Es ist dann eine Aneinanderreihung von Buchstaben, die nicht zufällig, sondern gewählt aus dem Alphabet herausgesucht, teilweise wiederholt und dann aufgrund ihrer Anordnung eine neue Bedeutung bekommen haben.
Wer hat das jetzt verstanden?
Ich.
Sie haben es verstanden.
Ich hab das
können Sie mir das mal erklären?
Nein, ich habe es nur akustisch verstanden.
Ach so, oh Gott. Aber also, inhaltlich ist mir das
krass. Ist das für den Wasserhaushalt im Körper zuständig?
Warum sind alles so spezifisch?
Es steuert die Energiereserven des Körpers. Er wollte das Wort Energie hören.
Aber nicht die Energiereserven, sondern die...
Energie.
Vorräte.
Den Energieverbrauch.
Nein.
Die Energiehaushaltung.
Aufnahme,
was man benötigt.
Metabolismus.
Die Energie.
Die Energie, damit das kleine, dieses kleine Trommelchen Häschen länger trommeln kann. Deshalb sammelt es die Energie. Eines kann länger.
Also, Energie ist richtig, jetzt brauche ich noch das zweite Wort. Und
Verbrauch. Verbrennung.
Bitte?
Verbrennung.
Energie, nee, Verbrauch, Energiespeicherung.
Speicherung, Energie.
Energie.
Ausstoß, Energie.
Bedarf. Atomenergie.
Rechnung.
Energierechnung.
Vattenfall gehen.
Zellenergie, was immer.
Energie.
Also.
Wir Verbrauch. Haben zu. Oh. Hör mal auf
Energie
zu geizen.
Energie.
Ich weiß nicht, ob ich das so gelten lassen kann. Ich kann
wie wär's mit Energiehaushalt?
Energieumwandlung.
Ich sage euch mal die Lösung und dann könnt ihr entscheiden,
dann
ob Klaus das Geld kriegt oder nicht. Also jede Körperzelle besitzt ein Gen, die Zelle am Leben hält, das wissen wir.
Richtig.
Wichtigste Aufgabe dieses Gens, die Energiegewinnung. Das ist das Problem.
ATP.
Damit die Körperzelle auch das leisten kann, wofür sie zuständig ist. Und weil dieses Gen für den Energiehaushalt der Zelle verantwortlich ist, spricht der Biologe von Haushaltsgen. Also,
Ich würde sagen,
wir hatten recht und er kriegt 500 Euro.
Ja, genau. Ja.
Ihr habt es nicht gesagt, deswegen bin ich auch dabei. Klaus Hilger, 500 Euro für Sie.
Moralisch haben wir gewonnen.
Ja.
Also. Naja. Da sieht man es wieder mal, meine Damen und Herren, auch ein Arzt weiß nicht alles. Schön, ne?
Ich bin auch kein Biologe.
Du bist kein Biologe, das ist richtig. Du bist ja an sich, was bist du? Bist du Allgemeinmediziner
ich
oder
Tierarzt?
Tierarzt, genau.
Nein, zu mir kommen alle Menschen, die glücklich werden wollen bei der Tour Glücksbringer.
Ist wahr. Also, meine Damen und Herren, Sie haben es ja vorhin gesehen, DVD von Eckart von Hirschhausen, DVD vom Neues vom Wichser. Können Sie kaufen und freue mich, dass Sie heute dabei waren. Bedanke mich bei euch. Wir sehen uns wieder am nächsten Samstag. Ihnen allen wünsche ich einen schönen Sonntag. Tschüss.